So, wie gesagt, wir machen heute weiter bei Timotheus. Und zwar Timotheus Kapitel 4 und dort ab Vers 12. Wir hatten das letzte Mal mit dem Vers 11 quasi aufgehört. Und ich lese jetzt den Abschnitt mal kurz vor und dann steigen wir einfach in die Predigt ein. Und zwar heißt es, niemand, Vers 12, verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit, bis ich komme. Achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gabe, die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung und Handauflegung der Ältesten. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Einen älteren Bruder fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Mein Predigtthema lautet Timotheus, jung, geradlinig und wortgetreu. Jung, geradlinig und wortgetreu. Hier wird erwähnt, also von Paulus, ja, niemand verachte deine Jugend. Ja, wie schnell passiert es, dass man jemanden verachtet? Die Frage ist nur, was verstehen wir unter verachten? Verachten heißt im Grunde genommen, ich wende mich von demjenigen ab, ich entwickle eine Abneigung ihm gegenüber, ich gehe dem gegenüber auf Distanz, ich nehme ihn nicht ernst, zeige ihm keinen Respekt. Seine Worte und Taten sind bedeutungslos. Und wenn jemand denkt, dass ich wertlos bin, eben ja oder bemitleidenswert. Ich sag's noch einmal. Was bedeutet verachten? Ich wende mich ab, ich entwickle eine Abneigung, ich gehe auf Distanz, ich nehme ihn nicht ernst, Klammer auf, keinen Respekt, Klammer zu. Seine Worte und Taten sind bedeutungslos. Wenn jemand denkt, dass ich wertlos bin, dann gleichbedeutend eben bemitleidenswert. Was ich da interessant finde, das ist mir jetzt heute früh, als ich nochmal so kurz auf die Predigt geguckt habe, aufgefallen ist, Gott verhält sich genau gegenteilig uns gegenüber. Er wendet sich uns nicht ab, obwohl wir ihm gegenüber feindlich stehen oder standen, sondern im Gegenteil, er geht auf uns zu. Er wirbt uns um uns. Dann entwickelt eine Abneigung im Gegenteil. Er liebt uns ohne Ende und zeigt uns seine Zuneigung. Er geht nicht auf Distanz, sondern er sucht die Nähe zu uns. Er respektiert uns auch, wenn wir uns ihm gegenüber respektlos verhalten. Und wir sind ihm nicht bedeutungslos, sondern wir sind ihm wichtig. Und er denkt nicht, dass wir wertlos sind, sondern er empfindet uns als ganz, ganz wertvolle, großartige Geschöpfe. Gott verhält sich genau gegenteilig. Er lehnt uns nicht ab, er verachtet uns nicht, sondern er neigt sich uns zu. Und dann heißt es weiter, niemand verachte deine Jugend. Jugend, ja, ich meine, auf der einen Seite sagt man, ja, die Jugend, die hat Kraft, hat Energie, hat, ja, geht voran. Aber manches Mal, vielleicht kennt ihr das auch, dass man sagt, ja, der ist noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Der soll erst mal in mein Alter kommen, dann kann er mitreden. Ja, was will denn der unerfahrene, junge Schnösel da Was will der mir sagen? Und jetzt muss man sich vorstellen, Timotheus war als zu der Zeit in etwa 30 Jahre. Das war damals, war das noch sehr jung. Also heute ist man mit 30 eigentlich schon, würde man jetzt nicht mehr sagen, der ist jung. Ja, aber also damals galt man so ab 40 ungefähr als ja, erwachsen und reif. Wie verhalte ich mich als, sage ich immer, jemand, der schon etwas älter ist, auch Jüngeren gegenüber? Habe ich als älterer Mensch, habe ich das Privileg, die Weisheit, die Klugheit und die Reife gepachtet zu haben? Überhaupt nicht. Manches Mal, das muss ich ehrlich gestehen, ist es auch so, dass jüngere Menschen, jüngere wiedergeborene Gläubige, Gott hingegebene Brüder, aber auch Schwestern, dass die manches Mal reifer sind wie jemand, der schon 20 oder 30 Jahren mit Jesus seinen Weg geht. Wenn ich jemanden verachte, dann stelle ich mich in dem Moment über ihn und denke mir, ja, was willst du? Ich bin doch wesentlich mehr wert als du. Ja, ich mache mich oder stelle mich als besser dar. Ich bilde mir das zumindest ein, besser zu sein. Oder denke, ich habe die bessere Erkenntnis als er. Ich fühle mich besser, weiser, klüger, reifer. Lässt du dir von einem jüngeren Menschen etwas sagen? Bist du bereit zuzugeben, dass er deutlich Jüngere auch mal eine bessere Erkenntnis als du haben könntest? Ja, das mag im ersten Moment, mag das schon relativ demütigend sein, ja. Aber wie verhalte ich mich dem gegenüber? Wie ist deine Haltung jungen, wiedergeborenen Brüdern gegenüber? Die Frage, die sollte sich jeder von uns einfach mal stellen. Und ich denke, lasst uns da einfach auch lernen von Paulus. Und Paulus ermutigt den Timotheus dazu, einfach auch standhaft zu sein, auch wenn er noch jung ist, auch wenn er als, sage ich jetzt einmal, eine Trocken hinter den Ohren bei vielen vielleicht gegolten hat. Aber er sagt, du, nee, du bist ein achtenswerter junger Mann, der geistlich vorangeht, der Jesus im Herzen trägt, der ihm willentlich und vor allem hingegeben nachfolgt. Und er ermuntert ihn, einfach auf das, was er gelernt hat von Paulus, zu achten und auch an die Geschwister dort weiterzugeben. Und er sagt da einfach weiter, im Gegenteil, sei ein Vorbild oder werde ein Vorbild. Was meint er damit? Achte darauf oder werde ein Vorbild. Ja, leg deinen Fokus auf dieses Vorbild sein, Beispiel zu sein für andere und fixiere deine Lebensausrichtung darauf. Und da fand ich diesen Psalm 119, 105 richtig schön. Da heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das Wort Gottes ist es. Und jetzt, ich habe mir das, während meiner Bibelschulzeit, Rundbriefe geschrieben und dieser Vers, der hat mich total begeistert. Und dann habe ich so versucht, so in grafisch darzustellen, so in den, ja, so stümperhaft, wie ich es halt machen konnte. Ich bin halt kein Grafiker. Und da habe ich irgendwie da so einen Weg gezeichnet und da unten drunter, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja. Und wenn du jetzt hergehst und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt in der Dunkelheit unterwegs. Und du hast ein Licht an, das leuchtet wie so ein Kegel. Macht eine bestimmte Umgebung hell und in der kannst du dich bewegen. Und genauso soll das Wort Gottes für uns sein, so ein Kegel, so ein Fokus, auf den wir unser Leben hin ausrichten. Und und dann nicht links und rechts und was weiß ich wohin gucken, sondern da in diesen Lichtkegel hinein und dann kommen wir auch ans Ziel. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und das Wort Gottes ist wie so eine Leuchte, die uns durch die Dunkelheit dieser Welt hindurch begleitet und leuchtet. Und genauso soll der Timotheus ja ein Vorbild sein, wie soll man so ein Fixpunkt, auf den sich die Leute hin ausrichten können und ein Beispiel an ihm eben nehmen können. Jetzt stellen wir uns mal einen Maler vor. Ein Maler, er will ein Bild malen. Was braucht er? In der Regel, er braucht auf jeden Fall ein Vorbild. Entweder hat er dieses Vorbild, dieses Bild im Gedächtnis und bringt es auf die Leinwand, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Oder er, wenn jetzt jemanden malen will, angenommen, ich werde jetzt der Maler, der David ist das, ist derjenige, den ich malen soll. Was mache ich dann? Dann habe ich hier die Leinwand, David sitzt hier und dann schaue ich immer und mal, schau und mal. Das heißt, er sitzt Modell. Ich habe das Original hier sitzen und bringe das Original auf eine Leinwand. Und das Gleiche passiert, wenn dieser Maler aufs Feld geht, raus in die Prärie und einfach ein Panorama malen will. Was macht er? Der hat die Leinwand vor sich und schaut immer wieder auf das Objekt, was er malen will. Und dann immer wieder links, rechts, links, rechts. Und er prägt sich diese Landschaft ein. Und je tiefer diese Landschaft in sein Gedächtnis eingeprägt ist, umso besser kann er diese Landschaft dann auf diese Leinwand übertragen und malen. Ein Vorbild. Und genauso fordert Paulus hier den Timotheus auf, auch ein Vorbild zu sein. Jemand, an dem sich andere orientieren können. Und jetzt eine Sache, die mir auch immer wieder die mir wichtig ist und die mir auch immer wieder bewusst ist und wird. Ich möchte jetzt nicht nur auf mich beziehen, sondern jeder von uns ist ein Vorbild. Entweder du bist ein gutes oder du bist ein schlechtes Vorbild. Jeder von uns. Egal, wer jetzt von uns hier sich jetzt angesprochen fühlt oder nicht. Und auch wenn du dich nicht angesprochen fühlst, bist du trotzdem ein Vorbild. Im Guten oder im Schlechten. Jetzt zum Beispiel Lydia. Du bist ein Vorbild deinen jüngeren Geschwistern. Das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, aber es ist wirklich so. Und so sind wir Ältere auch ein Vorbild den Jüngeren. Jeder ist ein Vorbild. Und manches Mal, wenn ich dann so gucke und merke, oh, da war ich jetzt kein gutes Vorbild, ja, dann macht es mich manches Mal traurig, muss ich auch an der einen oder anderen Stelle auch Buße tun und Gott um Vergebung bitten, dass ich ein schlechtes Vorbild war. Vorbild heißt Typus. Also da steckt dieses Wort Typ drin. Und ihr kennt das Wort sicherlich auch. Mensch, das ist ein toller Typ. Oder? Ja, der ist aber schräg, der Typ. Kennen wir alle diese Ausdrücke. Und Oliver Kahn, er wurde mal so von einem Reporter gefragt und gesagt gehabt, Olli, was muss deiner Meinung nach passieren oder erfüllt sein, dass ein Fußballverein Erfolg oder Misserfolg hat? Und dann antwortete er drauf, wir brauchen Typen. Der Reporter hat ein wenig verstutzt geguckt und sagt, was meinst du jetzt damit? Und dann sagt er, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen jemanden, der echt ist, der authentisch ist, der ehrlich ist, der das vorlebt, was er glaubt und denkt und sagt. Der nicht nur einfach, wie man so schön sagt, ein Dampfplauderer ist, einfach irgendwelches nebulöse Zeug daherlabert, sondern der wirklich, dem man das glauben kann, was er sagt. Der das auch umsetzt, was er sagt. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Wir brauchen Typen. Jetzt habe ich heute hier eine Schreibmaschine. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja. Und zwar, ich denke, die meisten von euch, die werden diese Form von Schreibmaschine noch kennen. Ich mache es jetzt mal hier hoch. Genau. Ich will jetzt da bloß was bezwecken. Kennt ihr, wie das funktioniert? Wahrscheinlich schon, ne? Und zwar sind hier, ich zeige es euch, sogenannte Typen. Das nennt man Typen. Und wenn ich jetzt die Schreibmaschine betätige, dann passiert Folgendes. Dieser Buchstabe wird dann hier drauf gedrückt. Das könnte ich jetzt fortführen. Ups, das sind jetzt drei, das funktioniert nicht. Dann, so. Was passiert hier, wenn ich jetzt da drauf drücke? Ich hole es jetzt mal raus. Ich gebe das Blatt dann auch mal durch. Und zwar kann man, wenn man jetzt da drüber fährt, dann merkt man, das ist, man merkt, dass da was drauf gedruckt wurde. Man sieht es jetzt nicht, weil das Farbband jetzt nicht mehr das Neueste ist. Aber wenn du jetzt hier zum Beispiel, selbst wenn du hinten drüber fährst, merkst du, es hat durchgedruckt. Das heißt, um übertragen, ich gebe das jetzt einfach mal rum, da könnt ihr das selber nachprüfen. Das heißt im Grunde genommen, diese Typen, die drücken einen Buchstaben auf dieses Blatt Papier. Und was passiert? Sie hinterlassen einen Eindruck. Eindruck oder Aufdruck. Sie hinterlassen was. Und genau das verdeutlicht Vorbild sein. Ich durch mein Leben beeinflusse andere Menschen. Und wie ich schon gesagt habe, das ist entweder positiv oder negativ. Und leider ist es oft so, dass wir in der Gefahr stehen, eher Menschen negativ zu prägen als positiv. Und wenn wir in unsere Umwelt hineinschauen, in unsere Umgebung, in dem, was in Deutschland und weltweit passiert, dann merken wir, wie viele Menschen andere Menschen total negativ prägen, weil sie einfach schlechte, negative Vorbilder sind. Aber wisst ihr, was mich einfach froh und mutig macht oder mir Mut macht, ist das, dass wir in Jesus, dass wir in Gott ein Vorbild haben, was uns in unglaublich positiver Weise prägt und auch verändert. Lasst uns doch einfach auch darauf achten, ein gutes Vorbild anderen gegenüber zu sein. Und dann geht Paulus ein wenig näher drauf ein. Ja, inwiefern? In Bezug auf was Timotheus ein Vorbild sein soll. Ein Vorbild zuallererst im Wort. Und dann heißt es, was heißt es, ein Vorbild im Wort? Das kann auf der einen Seite sein, dass ich einfach dieses Wort Gottes lese. Und wenn ich ein Vorbild im Wort Gottes haben möchte oder wenn ich mein Leben, ja, sage ich jetzt mal, durch, ja, wenn ich jetzt ein Vorbild sein soll, gerade was das Wort Gottes angeht, dann muss ich darin lesen. Dann muss ich studieren. Ich muss es schauen, dass ich es auch verstehe, damit ich es auslegen kann und auch weitergeben kann. Aber es geht nicht nur um das Wort Gottes, sondern ich glaube auch, dass es auch so ist, dass unsere Worte, die wir reden, und da nehme ich jetzt Bezug auf das, was der David, was den Jakobus betrifft, vorgelesen hat, angeht. Dass unsere Zunge immer wieder auch Worte, ja, ausspricht, zum Vorschein bringt, die nicht immer gut sind. Und es wird auch hier gesagt gehabt, ja, dass es schon auch, wie sagt man, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und das wird dann auch, drückt Jesus dann auch im Matthäusevangelium aus. Sagt er zu den Pharisäern: Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet ihr redet euer Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Klare Worte. Und ich denke, das betrifft nicht nur mich, sondern das können wir, glaube ich, alle sagen, dass es nicht immer so ist, dass wir liebliche, nette, gute Worte sagen, dass wir auch manches Mal diffamieren, dass wir manches Mal schlecht über andere reden, im Reden andere runtermachen. Aber dabei soll es ja nicht sein und dabei soll es nicht bleiben. Und ich denke, dass je mehr wir uns auch mit der Bibel auseinandersetzen, je mehr werden dann auch Dinge, die, sage ich jetzt mal, in unserem Herzen sind, korrigiert. Und dann wird es auch weniger, dass Worte aus unserem Mund herauskommen, die nicht gut sind, die andere eher runterziehen, die andere fertig machen, die andere entmutigen. Und da heißt es im Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen, bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Und dann im Jakobus heißt es noch, Jakobus 3, Vers 11, hat David auch vorgelesen, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere. Und ich denke, es ist umso wichtiger, dass wir unsere Gedanken, unser Herz mit Gutem füllen. Und es gibt nichts Besseres als diese heilige Schrift, das Wort Gottes, mit dem wir unser Herz füllen sollen und auch können. Wie schaut es bei dir aus? Bist du schnell im Reden? Bist du schnell im falschen Reden? Oder im Lügen? Und was mich einfach erschreckt, ist, dass es immer mehr, auch in unseren Gemeinden, wie will man so sagen, salonfähig wird, dass man das mit der Wahrheit nicht mehr ganz so ernst nimmt. Mir ist da eine Situation aufgefallen, ich will jetzt da keine Namen nennen, aber es ist einfach tragisch und dramatisch. Ich hatte Predigten gehalten und auf der Webseite wurden dann diese Predigten normalerweise eben hinterlegt. Und als ich dann gefragt habe, also ich hatte die mal nachschauen wollen und hatte die nicht mehr gefunden und die hätten aber drauf sein sollen, habe ich nachgefragt. Der Erste, mit dem ich darüber geredet habe, der hat gesagt gehabt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich halt keine Ruhe gelassen, wie ich manches Mal bin, und habe dann noch einmal nachgehakt und wollte das genauer wissen. Und dann hat es geheißen, dass ich nach deren Aussagen Beispiele gebracht habe, die denen nicht gepasst haben. Und dann hat man einfach die Predigt von der Webseite genommen oder von dem Portal so. Interessant war es aber, dass der zuerst gesagt hat, er weiß es nicht, der war bei dem Beschluss dabei. Das heißt, er hat mich einfach angelogen. Und das macht mich einfach innerlich einfach total, das enttäuscht mich total. Dass einfach da, er hätte mir einfach sagen können, du, das und das und das ist der Grund. Ja, wir haben das so beschlossen. So, aber nö. Was ich damit sagen will, Leute, Jesus möchte, dass wir in unserem Leben Wahrheit aussprechen. Und auch wenn es jetzt im ersten Moment für mich unangenehm ist, ist es dennoch wichtig, dass ich die Wahrheit sage. Mir ist es passiert, dass ich von der Firma, in der ich bis 2005 gearbeitet habe, ich war zuletzt als LKW-Fahrer unterwegs. Und da war es so, dass ich einen Kunden beliefern habe sollen. Und dann kam der Betriebsleiter auf mich zu. Dazu sagen muss ich, zumindest hat er gesagt, dass er gläubig wäre, an Jesus glaubt und sagt auch, dass er wiedergeboren wäre. Und er sagte zu mir, ich soll dem Kunden sagen, der LKW, der war schon geladen und drum musste ich diese Ware bringen. Der Kunde wollte die Ware noch nicht und ich musste sie aber trotzdem ausliefern, weil, ja, sag ich mal, die Ware geliefert werden sollte, dass das Geld reinkommt, so ungefähr. So. Und ich wusste aber, das stimmt nicht, weil ich den LKW selber erst in der Früh geladen habe. Und ich sage euch, ich bin zu dem Kunden hingefahren und habe gebetet, währenddem ich mit dem LKW dorthin fuhr, und habe gesagt, Herr Jesus, bewahre mich davor, dass ich diesen Kunden anlügen muss. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Er als Christ beauftragt mich, den Kunden zu belügen. Unglaublich. Also ich war erschüttert, aber ich wusste es nicht genau, wie verhalte ich mich, wenn der jetzt mich wirklich fragt. Da muss ich ja die Wahrheit sagen. Ich hätte ihm auch die Wahrheit gesagt, das hätte ich schon gemacht. Dann hätte ich halt dann von der Firma, hätte ich halt eine übergezogen gekriegt. Möglicherweise hätten sie mich sogar rausgeschmissen. Aber da müsst ihr euch mal vorstellen, mir geht es jetzt einfach darum, wie verhalte ich mich als Christ? Bin ich bereit, auch die Wahrheit zu sagen? Bin ich bereit, den Kopf hinzuhalten, auch wenn es unangenehm ist? Ja? Worte, ja, wie rede ich? Unfreundliche Worte. Oder, was auch immer wieder passiert, schweige ich dort, wo ich eigentlich reden sollte? Oder rede ich dort, wo ich schweigen sollte? Es gibt manches Mal Situationen, da tue ich als jemand, der doch etwas gesprächiger ist, sage ich jetzt mal, sich ein bisschen schwerer. Manches Mal müsste ich einfach sagen, okay, jetzt mache ich mir einen Knoten in die Zunge und halte am besten die Lippe. Sollte ich manches Mal machen. Tue es aber nicht immer, das gebe ich ehrlich zu. Es ist echt schwierig, aber es kann genauso passieren, dass es manches Mal angebracht ist, dass man was sagt. Selbst ich, der ich relativ viel rede, kann es passieren, dass ich dann dort, wo ich eigentlich jetzt genau was sagen sollte, dass ich da einfach schweige. Und das sollte man nicht machen. Epheser 4, Vers 29 sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörer Gnade gebe. Der Inhalt meiner Worte, der ist entscheidend und wichtig. Paulus sagt dann auch noch zum Timotheus, ja, er soll auch ein Vorbild im Wandel sein. Im Wandel, das heißt, im Umsetzen dessen, was er erkannt hat. Gott schenkt uns Erkenntnis und erwartet von uns, dass wir, wenn wir jetzt was erkannt haben, dass wir dann auch dran gehen, das in unser Leben umzusetzen. Und er will, dass Timotheus genau das tut, dass er das, was er von Paulus verkündigt gekriegt hat, was er erkannt hat, dass er dieses als Vorbild der Gemeinde vorlebt. Und das ist, kann der Sprachgebrauch sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Informationsbeschaffung sein. Das kann der Umgang miteinander sein. Ja, Informationsbeschaffung. Wo kriege ich meine Informationen her? Lasse ich mich berieseln von irgendwelchen Dingen, die mir schaden oder meinem Herzen, meiner Fantasie schaden oder suche ich mir andere Quellen? Und wie gehe ich miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Dann sagt er hier auch noch, sei ein Vorbild in der Liebe. Im Leben, trotz Widerspruch, im Sagen der Wahrheit, in einfühlsamer Ermahnung oder Ermutigung. Es soll immer wieder auch die Liebe in all dem, was wir auch weitergeben, erkennbar sein. Und da gibt uns der 1. Korinther ganz, ganz, ganz großartige Hilfestellungen. Da heißt es eben im 1. Korinther 13, die Liebe ist, und dann zählt Paulus auf, wuff, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Ja, wie schnell werden wir neidisch, weil der jetzt ein schöneres Auto hat wie ich. Weil der ein Haus hat, das ich jetzt nicht habe. Oder was auch immer. Ja, wie schnell werden wir neidisch? Oder der hat das bessere Spielzeug wie ich. Ja, der kann jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Computerspiele machen, ja, die ich jetzt nicht machen darf. Neidisch. Und da könnte man jetzt in so viele Bereiche hineingehen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Er bläht sich nicht auf. Er, sagen wir, blustert sich nicht auf wie so ein Pfau, der durch die Gegend stolziert und denkt, was für ein toller Hecht das er wäre. Er benimmt sich nicht unanständig. Er tut sich nicht groß. Er sucht nicht das Seine. Die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Wie oft komme ich dahin, dass ich denke, das, was der da gesagt hat, das stimmt nicht. Der hat bestimmt der denkt irgendeinen ganz schlechten Hintergedanken. Das kann nicht gut sein, was der da weitergibt. Das stimmt nicht. So ist der nicht. Dass ich jemandem Dinge unterstelle, die gar nicht zutreffend sind. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Und dann heißt es, die Liebe vergeht niemals. Das heißt, es werden Weissagungen aufhören, es wird Sprachenrede aufhören, aber die Liebe wird niemals aufhören. Ist das nicht großartig? Die Liebe vergeht niemals. Und genau da nimmt Paulus Bezug und sagt, Timotheus, sei ein Vorbild im Lieben. Lest euch den 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe durch. Das ist unglaublich. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, also einfach so diese Schlagworte, die Paulus hier bringt. Aber da steckt so viel dahinter. Ein liebevoller Umgang. Ja, das will der Paulus, dass der Timotheus praktiziert. Ein Vorbild im Glauben. Ich habe es schon einmal vor einiger Zeit gesagt, habe ich einen kleinen Gott, den ich in die Hosentasche stecken kann? So irgendwie so ein Kreuz, so ein ganz kleines, schnuckeliges Kreuz, stecke in die Hosentasche. Ist mein Gott so klein, dass ich den in die Hosentasche stecken kann? Oder mache ich mir bewusst, was für ein großer, allmächtiger Gott er doch ist? Letzte Woche habe ich den Psalm 8 vorgelesen, wo es am Anfang heißt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in alle, auf der ganzen Erde. Ja, und dann erzählt er, ja, der Himmel und so weiter. Und dann sagt er, wie klein bin ich als Mensch? Wie unbedeutend, wie winzig. Wie groß ist mein Gott mir? Glaube ich, dass Gott kann? Wenn eine Situation vor mir steht, wo ich einfach nicht drüber hinausschaue, wo ich einfach denke, da steht wie so ein riesengroßer Berg vor mir und ich weiß nicht, wie ich das bändigen, den Berg abtragen soll. Wie groß ist mein Gott? Ist mein Gott größer als dieser Berg, den ich zu bewältigen habe? Oder ist er so klein, dass ich dann wirklich verzag und zugrunde gehe, weil ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll? Ne, ich schaffe es selber nicht, das stimmt. Wenn wir mit unserer Kraft versuchen, da dran zu gehen, das wird nicht gelingen. Wenn ich aber einen großen Gott habe, auf den ich vertrauen kann, dann wird es gelingen. Bin ich zuversichtlich, dass er das tut, was zu tun ist? Was auch eine Möglichkeit ist, ist zu danken, bevor ich es erhalten habe. Ist euch das bewusst? Was hat Georg Müller gemacht? Das ist ein Beispiel, das ist vielen bekannt sicherlich, dass er, ja, da saß die ganze Kinderschar mit hungrigen Bäuchen und er wusste nicht, wie er diese ganze Meute jetzt satt kriegen soll. Und dann stellt er sich hin und dankt für das Essen, das Gott schenkt, obwohl es war nichts da. Und in dem Moment, als er gebetet hatte, klingelt es an der Tür. Und da steht jemand da und sagt, ich habe den Eindruck gehabt, ich soll euch heute was zum Essen bringen. Und dann war das genau das, was die Kinder gebraucht haben. Ist das nicht gewaltig? Danken, bevor ich es erhalten habe. Genau das ist nämlich Glauben, darauf vertrauen, dass Gott Dinge tut, die ich mir nicht vorstellen kann. Und ich sage euch eins, als ich genau gewusst habe, dass ich hierher nach Golzen umziehen soll, ich bin natürlich, das habe ich euch schon erzählt, von hier Richtung Dresden gefahren und ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich einmal wusste, dass das mein Weg ist, weil mir einfach das so klar war, dass Gott mich hier haben will. Aber auf der anderen Seite auch das Wissen, okay, es muss noch einiges passieren, bis ich hier umziehen kann. Und dann habe ich aber auch darum gesagt, Herr Jesus, ich habe gesagt, bis April müssen verschiedene Dinge passiert sein. Und dann habe ich im Nachgang dann gebetet und gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du genau das erfüllen wirst. Wenn du willst, dass ich hierher gehe, wenn du willst, dass ich deinen Willen erfülle, wie es in seinem Wort sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und am Anfang heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. So, dann habe ich gesagt, wenn dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann kannst du das tun und dann erwarte ich das auch von dir. Und ich habe da schon angefangen, dafür zu danken. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du all das erfüllst. Und was ist passiert? Ich bin heute noch in Bayern unten und gehe dort gemütlich in meine Gemeinde. Nein, genau das ist passiert. Jesus hat genau das erfüllt. Er hat geschenkt, dass ich diese 9 Betreuten bis April kriege. Er hat geschenkt, dass ich das Geld hatte, um die Wohnung zu renovieren. All das, was erforderlich war, hat er erfüllt. Danken. Danken, bevor ich es erhalte. Und glaubst du, dass du aus Gottes Hand das bekommst, was du nötig hast? Ich ja. Es gibt manches Mal Situationen, da mag es vielleicht sein, dass es nicht ganz so ist, aber im Großen glaube ich daran, dass Gott das tut, was ich für mein Leben nötig habe. Und dann Vorbild in Keuschheit. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber Keuschheit heißt auch Reinheit. Und das kann in ganz viel, beinhaltet ganz, ganz viele Bereiche. Das betrifft nicht nur den sexuellen Bereich, den Intimbereich. Das betrifft auch andere Bereiche. Dass ich mein Leben einfach reinhalte. Reinhalte von Dingen, die meinem Leben, die meine Beziehung zu Gott schaden. Und das kann so vieles sein. Das können schlechte Gedanken sein. Das muss nicht nur irgendwelche Fantasien sein, die in das Intime gehen. Das können auch ganz andere Gedanken sein, die mein Leben einfach beeinflussen und mein ganzes Leben schlecht, die einfach meine Fantasie verunreinigen. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren. Paulus ermutigt den Timotheus, aktiv vorzulesen, auch in der Gemeinde das Wort Gottes vorzulesen. Warum? Es gab damals in der Gemeinde immer wieder auch Leute, die das Alte Testament total verachtet haben. Und darum war das umso wichtiger, dass Timotheus gerade in der Gemeinde einfach auch dieses Wort Gottes, das Alte Testament, das war ja damals das, was da war, dass er das vorliest, dass er das einfach den Geschwistern dort einfach nahe bringt. Widme dich dem Vorlesen. Dann es gibt eine Stelle im wo war das jetzt nochmal? Also auf jeden Fall, da heißt es, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Ja, es wird passieren. Und da ist es umso wichtiger, dass wenn solche Zeiten kommen, dass ich gegründet, gefestigt bin im Wort Gottes. Dass wenn irgendjemand kommt, mich das sofort wegbläst. Und ich dann, das könnte vielleicht so sein. Denn dann passiert nämlich genau das, was er am Anfang vom Kapitel 4 schreibt. Dass dann eben Menschen kommen mit betrügerischem Geist und lehren von Dämonen. Und durch heuchlerische Lügenreden, die in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind, ja, die Dinge verbieten, die Gott gut heißt und so weiter, dann gehe ich diesen Leuten auf den Leim. Aber nur deswegen, wenn ich mich da drin nicht auskenne, wenn dieses Wort mir fremd ist. Deswegen sollte der Timotheus, die Epheser, im Wort Gottes festigen. Dann widme dich dem Ermahnen. Ermahnen ist etwas, was uns auch immer wieder schwerfällt. Warum? Weil es einfach, weil ich da jemand anderes zurechtweise. Weil ich jemand den Finger in eine wunde Stelle lege, die dem anderen unangenehm ist. Ja? Ich habe das selber erlebt. Zwei Beispiele. Ich hatte was falsch gemacht, das stimmt. Ich hatte da in der Gemeinde, ich hatte da die Moderation, glaube ich, damals, und hatte da dann einfach zum Gebetsabend eingeladen, und gerade an dem Sonntag war eine andere Gemeinde in der Gemeinde, uns besucht, und ich habe dann halt gesagt, Leute, und es ist so wichtig, und lass uns doch einfach nicht wie in der Vergangenheit zu Hause bleiben, sondern wirklich kommen, und habe im Grunde genommen die Gemeinde, also unsere Gemeinde, vor der anderen Gemeinde etwas bloßgestellt. War nicht ganz richtig, das habe ich auch hinterher gemacht. Meine Motivation war eigentlich sauber. Ich habe eigentlich die Gemeinde motivieren wollen, in den Gebetsabend zu kommen. Aber der Schuss ging dann nach hinten los. Und da gab es einen Bruder in der Gemeinde, der hat dann bei der nächsten Versammlung, was wir getroffen haben, hat er dann gesagt gehabt, was da am Sonntag vom Stapel gelassen wurde, vor versammelter Mannschaft. Ich war fix und fertig. Ich hätte einfach davonlaufen können. Echt. Ich meine, man kann das auch auf eine andere Art und Weise sagen. Wirklich, ich war am Boden zerstört. Meine, die Kritik war berechtigt. Das war okay. Ich habe es ja auch verstanden, dass es richtig war. Aber die Art und Weise war einfach richtig lieblos und gar nicht gut. Und dann war ein anderer Bruder, ein älterer Bruder auch. Der hat es dann nochmal aufgegriffen. Und der hat gesagt, ja, das war nicht richtig. Aber hat dann auch versucht, klarzustellen, was für eine Motivation ich dahinter haben hätte können. Und einfach gesagt, okay, auch wenn es falsch war, aber im Grunde genommen, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, was er alles gesagt hat, jedenfalls, ich war ermahnt, aber am Ende trotzdem ermutigt. Ja? Die Frage ist, wie bringe ich Ermahnung rüber? Und Paulus fordert hier den Timotheus auf, ja, einfach auch in Liebe und Demut die Geschwister dort einfach auch zu ermutigen. Und wichtig ist es, dass ich einfach bei dem Ermahnen auch das Wohl des anderen eben im Blick habe. Dann sagt er auch, widme dich dem Lehren. Dem Lehren, also Lehren, das Verkündigen vom Wort Gottes. Ja, im 1. Timotheus 1, 3 heißt es dann, nichts anderes lehren. Dann im 1, 2, 11 steht, es soll alles ablehnen, was der gesunden Lehre entgegensteht. Dann 1. Timotheus 1, Vers 16. Achte auf die Lehre. Und Paulus erwähnt es immer und immer wieder im Timotheusbrief, dass der Timotheus darauf achten soll, eine klare Verkündigung einfach auch weiterzugeben. Ja, das nächste ist, liebe deine Berufung. Er wird aufgefordert, dass er an der Berufung, die Gott ihm gegeben hat, festhält. Und jetzt frage ich dich, bist du wiedergeboren? Wenn du das jetzt mit Ja beantworten kannst, ja, dann bist du berufen, ein Menschenfischer zu sein. Das ist deine allererste Berufung, die du kriegst als wiedergeborener Christ. Ja, denn Jesus sagte zu seinen Jüngern, da hatten die noch gar nicht mal gewusst, was alles auf sie zukommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und vielleicht sagst du, treibst jetzt schon den Schweiß über die Stirn. Ja, wie soll ich das machen? Ich erzähle jemand was und ja, das wird alles nichts. So, was machst du dann, wenn du jetzt hingehst, jemand was sagst und dann kriegst du eine Abfuhr? Oder blamierst dich, weil du jetzt einfach nicht die Argumente hast, um den anderen klarzumachen, was du eigentlich sagen willst. Gehst jetzt dann heim, resignierst und sagst, naja, ich kann das nicht, brauche das auch nicht, dass er mich ständig da, dass ich mich da blamier oder sonst irgendwas. Ist das deine Haltung? Schlecht. Das wäre schlecht. Wichtig wäre, dass du einfach hingehst und sagst, okay, das war jetzt nicht gut, ich habe mich da jetzt blamiert, ich habe jetzt nicht die Argumente gehabt, die ich eigentlich haben hätte sollen oder brauchte. Also gehe ich heim, schau nach, was sagt die Bibel dazu, damit ich das nächste Mal bessere Argumente habe. Und dann, wenn du das nächste Mal wieder auf die Nase fällst, dass dir wieder einer argumentativ überlegen ist, dann machst du das Gleiche wieder. Und so machst du es immer wieder. Und so wirst du immer schlagkräftiger. Und bringst immer wieder neue Argumente, die dem anderen, wo du dann dem anderen sagen kannst, ja, schau her, so und so ist es. David, ich nehme dich heute ein wenig aufs Korn. Der David, der trainiert ja daheim. Muskeltraining und so weiter. Jetzt tut er trainieren. So, und jetzt hat er Muskelkater. Aber der Muskelkater, der ist so schrecklich, dann hört er jetzt ab sofort auf und trainiert nicht mehr. Magst du das so? Nee, genau. Okay, ich habe jetzt Muskelkater. Passt mir nicht, aber ich mache trotzdem weiter. So, und dann wird es immer besser. Der Muskel bildet sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und so wird er immer kräftiger und schafft dann das nächste Mal noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und genauso muss es sein. Und das Gleiche kann man übertragen auf das, was wir auch anderen weitergeben. Wir müssen üben, den Muskel trainieren. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, mehr von euch, die Jüngeren ist vielleicht nicht mehr, aber die Älteren, die werden sicherlich den Thomas Gottschalk kennen. Man sagt ja ihm nach, der war um keine Antwort verlegen. Wenn da irgendjemand was gesagt hat, der hat da, in der Regel hat er immer irgendwas gewusst und hat die Leute echt unter den Tisch geredet. Also, aber sowas kommt nicht von alleine. Er hat sich informiert. Er hat einfach informiert und hat diese Informationen miteinander verknüpfen können und war dadurch schlagkräftig. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und dann auch auf Menschen zugehen, mit denen reden, dann werden wir vielleicht auch mal, dann machen die uns halt verbal fertig, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn ich dann weitermache und weitermache, dann wird das am Ende so hinausgehen, dass ich auch argumentativ einfach besser werde, weil ich trainiert habe. Er schreibt dann hier noch, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Ich möchte es überschreiben, wachse geistlich. Paulus fordert hier den Timotheus raus, geistlich selber zu wachsen, indem er einfach sich selbst, ja, Christus ausliefert und sich mit seinem Wort beschäftigt. Und in den Dingen, die Paulus ihm weitergegeben hat, einfach auch dranbleibt und beharrt. Was das Erretten angeht, da will ich nur ganz kurz was dazu sagen. Es geht nicht um das Heil, sondern es geht einfach darum, dass wenn Timotheus sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und das Wort Gottes in seinem sich verinnerlicht hat, dann wird er Dinge, die er vielleicht sonst tun würde, nicht tun. Weil er weiß, was er tun soll. Und das wird ihn vor schlechteren Dingen bewahren. Vor dem bewahren, dass er Dinge tut, die nicht gut sind für ihn. Und das Gleiche ist, wenn er das weitergibt an andere. Und andere, das, was er weitergibt, auch umsetzen. Dann werden auch die bewahrt vor Dingen, die aus einem schlechten Handeln dann eben auch resultieren. Und dadurch einfach auch, wie er hier schreibt, rettet. Ganz zum Schluss noch eine ganz kurze Passage. Da heißt es, praktiziere einen respektvollen Umgang. Da weist Paulus darauf hin, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. So wie Timotheus, also so sagt Paulus, von den anderen, von den Älteren respektiert werden soll als Bruder, als junger Bruder. Genauso fordert jetzt Paulus auch den Timotheus auf und sagt, du, auch wenn jetzt jemand älter ist und der jetzt Dinge sagt, die dir überhaupt nicht passen, dann begegne ihm trotzdem respektvoll. Begegne ihm trotzdem mit der nötigen Achtung und mit dem nötigen Respekt, der nötig ist, der auch sich geziemt. Dann auch eine ältere Schwester. Es gibt auch Schwestern mit, die ja vielleicht auch manchmal Dinge sagen, die einem nicht passen. Und dass ich dann nicht einfach der, wie man schon sagt, einfach übers Maul fahre, sondern wirklich auch respektvoll ihr gegenüber begegne. Das Gleiche mit jüngeren Brüdern, dass ich mit denen auch mit dem nötigen und richtigen Respekt entgegentritt. Und bei Schwestern, also jüngeren Schwestern, da weist Paulus noch darauf hin, auch in aller Keuschheit, Reinheit, Zurückhaltung, dass man denen so begegnet. Mir ist dann noch eine Stelle aus dem Alten Testament Mose begegnet. Da heißt es, vor grauem Haar sollst du aufschauen. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Und genau, wenn wir das uns vor Augen machen, malen, dass Timotheus von den Älteren respektiert werden soll, auch als junger Bruder, ist es logisch auch im Umkehrschluss, dass ich als junger Mann, wie Timotheus, den Älteren respektiere und achte. Amen. Amen.